Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. Ist Viktor Orbán gegangen oder ist er gegangen worden? Wie fallen die Reaktionen in Ungarn aus, nachdem die EVP-Fraktion und die Fidesz-Partei getrennte Wege gehen? Auf der Suche nach mehr Impfstoff schmiedet Dänemark mal wieder eine Allianz mit Österreich und mit Israel. Und es geht um europäische Rüstungskooperationen und um die Erwartungen Spaniens mit Blick auf die Luftfahrtindustrie. Viktor Orbán ist die dominante politische Figur in Ungarn. Seine Beziehungen zu Brüssel und zur EU sind geprägt von Streit und Taktik. Das war aber nicht immer so. Galt Viktor Orbán doch einmal als Hoffnungsträger für ein neues, demokratisches Osteuropa, als Ungarn 2004 der Europäischen Union beitrat. Seitdem gehörten die Abgeordneten der Fidesz-Partei der mächtigen christdemokratisch-konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament an. Doch das ist seit gestern Geschichte. Seit gestern gehen die EVP und die Fidesz getrennte Wege. Viktor Orbán als Fidesz-Vorsitzender ist mit den 12 Europaabgeordneten seiner Partei aus der Fraktion ausgetreten. Hintergrund war eine Änderung der Geschäftsordnung der Fraktion, die eine Suspendierung des Fidesz erlaubt hätte. Dem kam Orbán zuvor. Und darüber kann ich jetzt mit Clemens Fehrenkotte sprechen. Herr Fehrenkotte, wie stellt Viktor Orbán diesen Vorgang zu Hause in Ungarn dar?
Als einen notwendigen Schritt, denn das habe sich aus seiner Sicht schon lange abgezeichnet. Viktor Orbán hatte in den vergangenen Monaten und Jahren öfter schon gesagt, er wäre kurz davor gewesen, aus der EVP auszutreten, aus der Fraktion auch. Vor allen Dingen richtet er auch relativ heftige Vorwürfe an die Adresse des EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber. Auch heute in den ungarischen regierungsnahen Medien ist es also zum Teil ganz übermächtig, dass der schwarze Peter sozusagen Manfred Weber zugeschoben wird. Das ist das eine. Zum Zweiten sagt er, es sei also völlig unverständlich, dass mitten in der Pandemie, in denen also Europa sehr große Schwierigkeiten habe, Impfstoffe zu besorgen, Testungen zu besorgen, dass in dem Augenblick Manfred Weber und die Fraktionsführung der EVP nichts anderes zu tun hätte, als eine Politik der Ausgrenzung und politischen Diskriminierung zu betreiben. So hat er das formuliert.
Wer folgt ihm in dieser Darstellung?
Ich denke mal, die Regierungs- und Parteimitglieder von Fidesz sind relativ klar in ihrer Kommunikation, auch jetzt am Tag danach. Sie sagen, es war in weiten Teilen, also vor allen Dingen prominent in Anführungsstrichen dabei, ist gegenwärtig die ungarische Justizministerin Judith Varga, die also ganz deutlich sagte, sie sei der Auffassung, dass es für Ungarn möglich sein müsse, ein Europa zu bewahren, in dem also unsere, und dann bezieht sich das auf Ungarn, unsere tausendjährige Kultur, unsere nationale Identität bestehen bleiben könne und auch eine Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern. Dafür würde man also kämpfen und da sehe man gegenwärtig nicht mehr den Platz in der EVP, die ihren Kurs als christlich-konservative Wertevereinigung ihren Kurs verloren hätte.
Herr Fehrenkotte, wie sieht das Echo der anderen in Ungarn aus, also der ungarischen Opposition?
Sehr eindeutig, und zwar auch über die Parteiengrenzen hinweg, von ganz links, von den Sozialisten bis hin nach weit noch neben Fidesz bis zur Jobbik-Partei, die eindeutig sagen, das sei eine Schwächung Ungarns, das sei eine Schwächung Ungarns Einfluss auch in der Europäischen Union. Es seien ganz klar Bewegungen zu erkennen, dass also auch Fidesz an Einfluss verlieren würde. Es sei auf jeden Fall dort der falsche Weg. Zum Teil wird auch befürchtet, etwa auch von Jobbik, die sich da relativ klar positioniert haben, es sei auch zu befürchten, dass das ein Schritt auf dem Weg Ungarns aus der Europäischen Union sein könnte. Das halte ich aber relativ für wenig wahrscheinlich deswegen, weil ein ganz überwiegender Teil der ungarischen Bevölkerung, das zeigen Meinungsumfragen seit, Sie haben es gesagt, 2004, ein ganz großer Teil der ungarischen Bevölkerung die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sehr schätzt und alles andere möchte als einen Austritt.
Mit dem Austritt muss sich aber Viktor Orbán andere Partner im Europaparlament suchen. Viele erwarten, dass er sich jetzt rechten Parteien anschließen. Sehen Sie das auch so?
Das wird schwierig für die Fidesz-Abgeordneten, die jetzt im Europaparlament ohne Fraktion dastehen. Denn man muss sehen, was gibt es dort für Koalitionsmöglichkeiten oder Möglichkeiten, sich anderen Fraktionen zuzuschließen oder Gruppierungen. Die sind begrenzt. Natürlich gäbe es die Möglichkeit, dass man also auf die PiS-Gruppierung zugehen würde, also die polnische Regierungspartei. Da hätte man allerdings außenpolitisch erhebliche Differenzen, vor allem mit Blick auf Russland und die Ukraine. Da liegen Ungarn und Polen sehr weit auseinander. Es gibt ferner die Möglichkeit, das wird zum Teil auch wirklich in den ungarischen Regierungsmedien heute fast durchdekliniert, in fast 5 Fällen, welche Möglichkeiten Fidesz habe. Und die eine Möglichkeit wäre sicherlich auch, sich den Radikalen anzuschließen, den Rechtspopulisten auch, dort, wo unter anderem auch die österreichische FPÖ drinne wäre. Das ist die viertgrößte Fraktion im EU-Parlament. Aber gegenwärtig ist der Kurs, dass die Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament sich keiner Fraktion im Augenblick anschließen wollten und zunächst erstmal abwarten wollten, letztendlich, wie sich die Kräfte sortieren werden.
Wenn es aber zu einem Rechtsruck käme, und werfen wir am Ende unseres Gesprächs einen Blick voraus auf die Parlamentswahlen, die im nächsten Frühjahr in Ungarn anstehen, was würde das an der Ausgangslage Orbáns für die Parlamentswahl im nächsten Jahr bedeuten?
Für Orbán selber wird seine Wahlkampfstrategie daraus ausrichten, dass er sich als Verteidiger der ungarischen Werte weiterhin profilieren will. Und das geht nur gegen Brüssel. Das geht nur gegen die Europäische Union. Diese Art von Schwarz-Weiß-Denken ist relativ stark verhaftet. In der Oppositionsbewegung, die sich inzwischen auch zusammengeschlossen haben, die auch mit einem gemeinsamen Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin-Kandidatin antreten wollen, ist es ein großes Argument zu sagen, dieser Weg der Fidesz führt Ungarn aus der Europäischen Union. Das würde uns nur schwächen. Von daher ist es also dieser Schritt von gestern auszutreten, kein beflügelnder mit Blick auf die Parlamentswahlen im April 2022.
Danke, Clemens Fehrenkotte. Der Rückzug der Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion und wie es in Ungarn gesehen wird. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen reist an diesem Donnerstag gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Israel. Es geht den beiden darum, eine Impfstoffallianz zu schmieden. Mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu wollen die beiden Europäer darüber beraten, wie mehr Impfstoff erforscht und produziert werden kann. Das haben viele in der Europäischen Union als eine Art Misstrauenserklärung an die EU-Kommission an Brüssel verstanden. Zumal der österreichische Kanzler Kurz argumentierte, er wolle sich nicht mehr auf die EU verlassen, wenn es um die Impfstoffversorgung geht, sprich es dauere ihn zu lange. Julia Weschenbach in Kopenhagen, wie argumentiert die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen?
Ganz ähnlich. Mette Frederiksen hat die EU in den vergangenen Wochen mehrfach für ihr Agieren bei der Beschaffung der Impfstoffe kritisiert. Bei dem Besuch geht es ihr jetzt erstens darum, mal kurzfristig mehr Impfdosen für die Dänen zu besorgen. Sprich, sie will Israel Impfstoff abkaufen, den das Land selbst nicht mehr braucht. Vor allem, sagt Frederiksen, aber will sie mit Netanyahu und Kurz an einem langfristigen Plan arbeiten, damit es in Zukunft eben nicht mehr so leicht zu solchen Impfstoffengpässen kommen kann. Sie hat da den Wunsch, dass Dänemark sich unabhängiger von Lieferungen aus dem Nicht-EU-Ausland gerade macht. Da geht es nicht nur um Impfstoff, sondern auch um sowas wie Masken und Schutzanzüge. Und dass es deshalb seine Produktionskapazitäten massiv ausbaut. Und mit Blick auf das Treffen in Israel hat sie zum Beispiel auch die Idee ins Spiel gebracht, gemeinsame Impfstofffabriken zu bauen. Laut dänischen Medien ging die Initiative für den Besuch in Israel auch von ihr aus.
Nun regt sich in Dänemark Protest gegen die Zusammenarbeit mit Israel. Worum geht es?
Ja, Mette Frederiksen ist von den linken Parteien, mit denen ihre Sozialdemokraten im Parlament zusammenarbeiten, für zweierlei kritisiert worden. Erstens dafür, dass sie persönlich nach Israel reist und nicht zum Beispiel per Videokonferenz mit Netanyahu berät, wie das etwa Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg gemacht hat. Sie muss nämlich, wenn sie dann nach Hause kommt, erstmal 4 Tage in Quarantäne. Und dadurch verschieben sich vermutlich die Verhandlungen mit den anderen Parteien, was das weitere Vorgehen bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen angeht. Und das ist natürlich gerade ein ganz wichtiges Thema im Land. Zweitens, und das ist wichtiger, halten einige Parteien es auch für falsch, dass sie Israel diese Impfdosen abkaufen will. Sie sagen, solange nicht alle Palästinenser im Westjordanland und im Gaza Gazastreifen Teil des israelischen Impfprogramms sind, sollte Dänemark sich da erstmal zurückhalten. Und man versteht es auch deshalb nicht, weil Dänemark sich eigentlich genug Impfdosen gesichert hat. Also da sind Millionen auf dem Weg und deswegen sagen sie, macht dieses potenziell sehr teure Vorgehen gar keinen Sinn. Gleichzeitig steht Frederiksen zu Hause aber eben sehr unter Druck. Sie hat einen sehr ambitionierten Impfplan vorgelegt. Sie hat den Dänen versprochen, dass sie alle bis Ende Juni geimpft sind und den will sie natürlich einhalten.
Wie weit würden denn die linken Parteien mit ihrem Protest gehen? So weit, dass die grundsätzliche Vereinbarung mit den Sozialdemokraten im Parlament zusammenarbeiten in Frage steht?
Nein, danach sieht es gerade überhaupt nicht aus. Man muss auch sagen, dass die Parteien den Kurs der Ministerpräsidentin in der Corona-Krise bislang weitgehend mitgetragen haben.
Betrachtet denn Mette Frederiksen die Zusammenarbeit mit Israel als einen Bruch mit der EU?
Nein, sie selbst sieht das nicht so, hat sie kurz vor ihrer Reise noch gesagt. Sie hat da sehr abgewiegelt. Sie will nichts von einem Bruch wissen. Sie sagt, das Beste für Dänemark ist, weiter in der europäischen Zusammenarbeit zu bleiben, auch beim Thema Impfen. Aber sie formuliert das dann so, man müsse eben auch andere Strategien und Ideen ausprobieren. Und sie will da vom Erfolg Israels beim Impfen lernen.
Es ist ja jetzt nicht die erste Allianz, die Mette Frederiksen mit Österreich schmiedet. Letztes Jahr, als es darum ging, den Corona-Wiederaufbaufonds auf den Weg zu bringen, da tarten die beiden sich zusammen mit den Niederlanden und die Schweden und erklärten sich als die sparsamen Vier. Was glauben Sie, was steckt dahinter als Strategie?
Ja, sie selbst haben sich die sparsamen Vier genannt. Kritiker haben sie als geizig bezeichnet. Wenn man es neutral formulieren will, dann kann man vielleicht sagen, dass die vier Länder eben nicht so viel Geld ausgeben wollten, als es um die Corona-Hilfen ging. Die sollten nach ihrem Willen auch ausschließlich in Form von Krediten ausgezahlt werden. Und dadurch haben sie bei den Verhandlungen ja auch tatsächlich eigenen Einfluss nehmen können. Und deswegen haben die Länder dann angekündigt, dass sie weiterhin eben in der EU auch zusammenarbeiten wollen. Interessant finde ich aber in dem Zusammenhang auch, dass Dänemark jetzt kritisiert, dass die EU bei der Beschaffung der Impfstoffe zu sehr auf den Preis geschaut hat und das Ganze sich deshalb verzögert hat.
Frau Weschenbach, wo sieht sich Dänemark in der EU? Was würden Sie sagen?
Ja, die Dänen wollen schon gern Einfluss in der EU nehmen und gleichzeitig wollen sie auch immer ein bisschen Abstand wahren und sicher gehen, dass die Gemeinschaft nicht zu viel kontrolliert. Das Land hat ja auch seit jeher einige Sonderrechte in der EU, was zum Beispiel die gemeinsame Verteidigungspolitik angeht, was auch die Justiz- und Polizeizusammenarbeit angeht. Da sind sie in vielen Teilen außen vor. Dänemark ist auch nicht Teil der Währungsunion, aber gleichzeitig ist der Kurs der dänischen Krone an den des Euro gekoppelt. Und das, finde ich, beschreibt ganz schön das zwiespältige Verhältnis der Dänen zur EU. Aktuell ist aber eine Mehrheit der Dänen dafür, dass das Land in der Gemeinschaft bleibt.
Vielen Dank, Julia Weschenbach aus Kopenhagen. Dänemark möchte eine Impfallianz mit Österreich und Israel schmieden. Wir berichteten über die Hintergründe. Wer sich über den Stand europäischer Rüstungsprojekte informieren will, der landet recht schnell bei FCAS. Das steht für Future Combat Air System und ist eine Verabredung für ein zukünftiges Luftkampfsystem. Es soll nach und nach den deutschen Eurofighter ablösen. Ab 2040, doch schon wie bei früheren europäischen Rüstungskooperationen, gibt es Streit zwischen Deutschland und Frankreich. Dass Spanien seit letztem Sommer auch mit dabei ist, das wollte vor allen Dingen Deutschland. Und was bedeutet das nun für Spanien als Dritter im Bunde? Hans-Günther Kellner ist dem für uns nachgegangen.
Zum harten Kern Europas dazugehören. Das ist der europapolitische Anspruch jeder spanischen Regierung seit dem Beitritt des Landes zur damaligen Europäischen Gemeinschaft 1986. Dies trifft auch für die Rüstungsprojekte zu und gilt auch für den Nachfolger des Kampfjets Eurofighter, der bislang den Projektnamen FCAS trägt, die Abkürzung für Future Combat Air System. Der spanische Verteidigungsexperte Bernardo Navazo erklärt dazu:
Es entstehen neue geopolitische Machtblöcke. Wir erleben die Konfrontation zwischen China und den USA. Die Europäische Union ist in einer sehr verwundbaren Situation mit sensiblen Grenzen im Osten und im Süden. Wir brauchen eigene Kapazitäten für unsere Verteidigung. Darum fordert der EU-Außenbeauftragte José Borrell ja auch mehr strategische Autonomie. Schon bei Bau und Entwicklung des Eurofighters wie auch beim Truppentransporter Airbus A400M war Spanien zusammen mit Italien, Frankreich und Deutschland beteiligt. Jetzt haben sich Italiener und Briten zusammen mit Schweden für ein eigenes Kampfjet-Projekt entschieden, der Name Tempest. Das kommt für Madrid nach dem Brexit aber ebenso wenig in Frage wie der Kauf des US-Kampfjets F-35, erklärt Zaida Cantera de Castro, verteidigungspolitische Sprecherin der regierenden Sozialisten im Parlament. Der F-35 Bravo ist ein rein amerikanisches Flugzeug. Ein solcher Kauf bringt für Europa nichts. Strategische Autonomie ist nicht nur aus militärischen Gründen wichtig, sondern auch, weil damit europäisches Geld Industrie, Arbeitsplätze, Forschung und Technologie in Europa finanziert. Von FCAS erhofft sich Madrid also auch einen kräftigen Impuls für die spanische Luftfahrtindustrie. Allerdings knirscht es derzeit bei den Partnern, bestätigt die Verteidigungspolitikerin entsprechende Medienberichte. Frankreich lege Wert darauf, den sogenannten Demonstrator, den Prototypen, allein zu entwickeln, berichtet sie, während Deutschland daran beteiligt werden möchte. Ein Streit, bei dem es auch um die Patente der neuen Technologie gehe. Die Spanierin macht einen Gegenvorschlag. Vielleicht wäre es sinnvoller, die drei Staaten würden ein gemeinsames Unternehmen zur Entwicklung dieses Kampfsystems gründen, mit Ingenieuren aus allen drei Ländern. Wir müssen uns ja auch fragen, welche Vorstellung haben wir von Europa? Wenn wir eine gemeinsame Verteidigungsstrategie haben wollen, sollten wir auch die Fähigkeiten bei der Entwicklung unter uns Europäern teilen. Das komplette Know-how zur Entwicklung solcher komplexer Kampfgeschwader aus Tarnkappenjets, satellitengesteuerten Drohnen und einer sogenannten Combat Cloud habe jedoch gegenwärtig nur der französische Dassault-Konzern, gibt auch die spanische Politikerin zu. Aber auch Spaniens Luft- und Raumfahrtindustrie sei ernst zu nehmen, unterstreicht sie. Das mag bei unseren französischen Alliierten zu Unbehagen führen, aber das Misstrauen liegt eher bei den Unternehmern, weniger auf politischer Ebene. Ich habe mit französischen Kollegen in der NATO über das Thema gesprochen. Sie haben keine Bedenken zur spanischen Teilnahme an diesem Projekt. Im Gegenteil. Spanien ist ein starker Partner, wirtschaftlich und industriell. Fragezeichen setzen manche Beobachter aber auch bei der Zuverlässigkeit der linken Regierung aus Sozialisten und Podemos hinsichtlich der Finanzierung. Der Verteidigungshaushalt macht weiterhin weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts aus. Ausgaben für Militär sind in Spanien eben nicht populär, gibt Verteidigungsexperte Bernardo Navazo zu bedenken. Aber dafür haben die Verteidigungspolitiker eine Lösung.
Las misiones en el extranjero.
Unsere Auslandseinsätze werden aus einem Topf bezahlt, der beim Präsidialministerium angesiedelt ist, und Teile der Ausgaben für technologische Entwicklung übernimmt das Industrieministerium.
Von der Entwicklung des europäischen Luftkampfsystems FCAS erhofft sich Spanien Impulse für die Luftfahrtindustrie. Hans-Günther Kellner berichtete aus Madrid. Und das war's von uns von Europa heute. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen und dankt im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören.